Hallo liebe Studis, hier ist schon die nächste Podcast-Folge. Diesmal geht es nochmal um Mengen und Abbildungen, Permutationen, noch ein paar andere Dinge. Da hatten Sie einige Fragen zu. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir legen sofort los. Oh ja, ich habe eine allgemeine Frage, die ich am Anfang besprechen möchte. Können wir bitte mehr Beispiele bekommen? Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Aber nicht in der Vorlesung. Und ich möchte kurz erklären, warum. In der Vorlesung haben wir nur begrenzt viel Zeit. Wir müssen sehr viel Stoff schaffen und diesen Stoff brauchen Sie als Grundlage für weiterführende Vorlesungen. Das heißt, wenn wir in der Vorlesung rumtrödeln oder Kaffee trinken, statt Mathematik zu besprechen, dann ist es zwar für den Moment ganz nett, aber Sie lernen dann einfach nicht genug und können in den Vorlesungen, die später kommen, nicht folgen. Da fehlen Ihnen dann Grundlagen. Okay, und die Beispiele, die ich mir überlegt habe, die sind erstens durchdacht im Hinblick auf Schwierigkeit, aber auch im Hinblick darauf, wo ich die in der Vorlesung platziere. Sie werden feststellen, dass es Bereiche gibt, wo ich ganz viele Beispiele mache, immer wieder, auch immer wieder kleine. Und dann kommen ab und zu mal Abschnitte, da gibt es nur wenige Beispiele, die sind dafür größer und ich bespreche da mehrere Sachen auf einmal. Meistens überlege ich mir vorher, wie ich das genau mache und warum so. Wenn spontane Fragen in der Vorlesung kommen, dann kann es sein, dass ich auch nochmal zusätzlich dazu improvisiere. Der Sinn der Beispiele ist, dass wir ein Gefühl für die Begriffe bekommen, damit wir danach damit arbeiten können. Der Sinn von Beispielen ist nicht, so lange zu üben, bis alle das in der Vorlesung verstanden haben. Die Zeit haben wir einfach nicht. Denn die Bedürfnisse der ganzen Studis sind ja sehr unterschiedlich. Manchen reicht ein Beispiel, dann wissen sie Bescheid und haben danach auch keine Fragen mehr. Manche brauchen 10 verschiedene Beispiele, bis sie sich mit einem Begriff wirklich sicher fühlen. Und da das so unterschiedlich ist, habe ich mir vorher überlegt, was finde ich sinnvoll, wie möchte ich das in der Vorlesung machen. Dann gibt es immer noch mehr Beispiele zum Üben in den Übungen. Und dann gibt es ja zusätzlich noch Mathe-Treffpunkt, Tutorium, Workshops, bla bla bla. Insgesamt ist dann hoffentlich für alle genug dabei. Aber ich möchte nicht in der Vorlesung so viele Beispiele machen, dass manche Leute anfangen, sich zu langweilen und dass wir dann Probleme haben, den Stoff zu schaffen. Deswegen ist die Antwort ganz klar ja. Aber nicht in der Vorlesung. Und Sie können sehr gerne zu allen Themen, wo Sie gerne mehr Beispiele hätten, Bescheid sagen, persönlich oder über Jean-Luc. Und dann mache ich gerne immer wieder Podcast-Folgen, wo ich einfach nur zusätzliche Beispiele bespreche. Überhaupt kein Problem, mache ich gerne. So, was haben wir denn hier? Wie kann man sich die Indexmenge vorstellen? Man kann, wenn man möchte, sich die Indexmenge anschaulich vorstellen als einen Topf, aus dem man die Sachen zieht, mit denen man etwas anderes bezeichnen möchte. Beispiel, ich habe eine Folge und die Zahlen möchte ich nennen A1, A2, A3 und so weiter. Dann nehme ich zum Nummerieren die natürlichen Zahlen. Ich kann mir also vorstellen, meine Indexmenge ist der Topf der natürlichen Zahlen und ich greife da rein, um meine Elemente in der Reihenfolge der natürlichen Zahlen durchzunummerieren. Möglichkeit 1. Man kann sich den Zusammenhang vorstellen, das ist Möglichkeit 2 der Visualisierung, indem man da tatsächlich eine Abbildung hinschreibt. Jedem Element der Indexmenge wird etwas zugeordnet, was dann dieses Element der Indexmenge zur Bezeichnung bekommt. So, zum Beispiel hat man eine Indexmenge i, groß i, und für jedes kleine i aus groß i hat man, sagen wir mal, eine Zahl. Die Zahl heißt zi. Oder man hat eine Menge, die Menge heißt mi. Oder eine Abbildung, Alpha, die Abbildung heißt Alpha i. Für jedes i hat man dann eine Abbildung, Alpha i. Und man nimmt die Indexmenge wirklich nur, um die Abbildung zu bezeichnen und um sie auseinanderhalten zu können. Das ist der einzige Sinn der Indexmenge. Ich hoffe, dass das ein bisschen geholfen hat. Was haben wir noch? Werden Abbildungen immer mit griechischen Buchstaben bezeichnet? Nö. Sie können für Abbildungen alle Bezeichnungen nehmen, die Sie wollen. Wichtig ist, dass die Notation so ist wie bei uns in der Vorlesung, also wo die Abbildung steht, wie Abbildungen verknüpft werden, das ist wichtig. Ansonsten sind Sie da ziemlich frei. Bei Standardabbildungen, die wir eingeführt haben und die wir danach immer wieder verwenden, da wäre es gut, wenn Sie sich da an die Bezeichnung halten, die wir eingeführt haben, einfach damit wir wissen, worüber wir reden. Aber ansonsten können Sie sich da gerne was anderes ausdenken. Sie werden vielleicht, möglicherweise später sehen, dass es Situationen gibt, in denen meine Art der Notation Vorteile hat, dass man nämlich besser auseinanderhalten kann, welche Symbole was bedeuten. Ich mache mal ein Beispiel, mit dem ich ein bisschen vorgreife. Sie werden da später häufig sowas haben wie Lambda mal V hoch Alpha. Und zu dem Zeitpunkt, wo das oft passiert, da werden Sie sich daran gewöhnt haben, dass das kleine V bei mir meistens einen Vektor beschreibt, das Lambda meistens ein Element aus einem Körper, ein sogenanntes Skalar, und Alpha eine Abbildung. Und wenn Sie dann sehen, Lambda mal V hoch Alpha, dann müssen Sie nicht lange nachdenken und wissen, was die Sachen wahrscheinlich bedeuten. Natürlich müssen Sie trotzdem nochmal nachgucken, wie wurde die Notation erklärt, habe ich das richtig verstanden? Aber auf dem Level, da kann es sinnvoll sein, sich auf gewisse Bezeichnungen festzulegen. Trotzdem möchte ich Ihnen gerne die Freiheit lassen, auch in den Übungsaufgaben, immer dann, wenn Sie selber sich Namen ausdenken wollen oder dürfen, für Mengen, für Abbildungen, für Matrizen, für Vektoren, was auch immer, dann machen Sie das. Seien Sie da ruhig kreativ. Genauso bei Bezeichnungen von Hilfsaussagen oder so. Das können Kulla sein, das kann Sonne, Mond und Sterne sein, das kann Ihr Lieblingsobst sein. Ganz egal, Hauptsache wir verstehen das. Was ist eine Permutation? Das Wort Permutation kommt von Vertauschen, Vertauschung. Das heißt, eine Permutation können Sie sich vorstellen als eine Vertauschung innerhalb einer Menge. Und mehr ist es auch nicht. Sie haben eine Menge, endlich oder unendlich ist völlig egal. Und eine Permutation ist dann eine Abbildung dieser Menge in sich selbst hinein, die bijektiv ist. Bijektiv deshalb, weil man ja sonst nicht garantieren kann, dass die Menge hinterher immer noch insgesamt genauso aussieht wie vorher. Da könnten dann Elemente verloren gegangen sein. Aber ansonsten ist es wirklich nur eine Abbildung der Menge in sich selbst. Und eine schöne Veranschaulichung könnte sein, dass Sie sich die Elemente in der Menge tatsächlich bildlich vorstellen. Und dann stellen Sie sich vor, dass die Plätze tauschen. Das ist das, deswegen auch vertauschen, das ist das, was hilft oder helfen könnte, sich zu merken, was eine Permutation ist. Eine Permutation ist eine Vertauschung, die Elemente in der Menge tauschen die Plätze. Und wenn man die Plätze tauscht, dann ist es auch erlaubt, dass man durch die Gegend läuft und sich hinterher wieder genau auf den gleichen Platz setzt wie vorher. Das ist dann die identische Abbildung. Und hier ist auch direkt ein Beispiel, nachdem ich gefragt wurde. Beispiel 1.14. Das ist eine Abbildung, die heißt Phi und die geht von der Menge, die nur aus den Zahlen 1, 2 und 3 besteht, in sich selbst. Und dann haben wir gesagt, was die Bilder sein sollen. Wir haben definiert, 1 soll auf 2 abgebildet werden, 2 auf 3 und 3 auf 1. Das ist eine Abbildung nach unserer Definition von Abbildung, denn für jedes Element ist genau definiert, was das Bild ist. Es gibt keine verschiedenen Möglichkeiten für die Bilder. Und bijektiv ist die Abbildung auch. Das können wir nachrechnen. Das heißt, es ist eine Permutation. Und jetzt können wir uns noch bildlich vorstellen, was die Permutation macht. Stellen Sie sich die Zahlen 1, 2, 3 vor. Die sitzen auf Stühlen und jetzt stehen die alle auf und laufen einen Platz weiter und setzen sich wieder hin. Das heißt, 1 setzt sich auf den Stuhl von 2, 2 auf den Stuhl von 3, 3 auf den Stuhl von 1. Fertig. Jetzt wurde ich gefragt, wie wir auf die Bilder kommen. Na, wir haben uns das überlegt als ein Beispiel. Wir hätten auch andere Bilder hinschreiben können. Das wäre dann auch eine Abbildung gewesen. Wir haben die also willkürlich gewählt. Dann wurde noch gefragt, warum man jetzt auf 6 Permutationen kommt. Das können wir noch mal kurz durchgehen. Die erste mögliche Permutation ist immer die, bei der alle zwar aufstehen, aber sich dann wieder auf den gleichen Stuhl setzen. Das ist die identische Abbildung, die haben wir immer. Würde also hier bedeuten, 1 geht auf 1, 2 geht auf 2, 3 geht auf 3. Permutation Nummer 1. Die nächste Permutation ist eine, bei der 2 Zahlen den Platz tauschen und die dritte da bleibt, wo sie ist. Wenn 1 und 2 die Plätze tauschen, haben wir eine Abbildung. Wenn 2 und 3 die Plätze tauschen, haben wir noch eine. Und wenn 1 und 3 die Plätze tauschen, haben wir sogar noch eine Abbildung. So, das heißt, wir haben jetzt schon insgesamt 4 Stück. Einmal alle bleiben sitzen und dann 3 verschiedene Möglichkeiten, wie immer nur 2 die Plätze tauschen und die dritte Zahl sitzen bleibt. Und dann haben wir noch insgesamt 2 Möglichkeiten, wie alle den Platz wechseln. Die eine Möglichkeit ist, 1 geht auf 2, geht auf 3, geht auf 1. Und dann können die aber die Stühle ja auch noch andersrum tauschen. 1 geht auf 3, geht auf 2, geht auf 1. Das ist quasi der gleiche Stuhltausch in die andere Richtung. Einmal nach rechts, einmal nach links, wenn Sie sich das so vorstellen wollen. Macht insgesamt 6 Stück. Und jetzt habe ich mir einfach überlegt, dass das die einzigen Möglichkeiten sind. Ich habe quasi durchgeguckt, wie kann man die Stühle tauschen. Man kann aber auch zählen und das Zählen ist besser dann, wenn die Mengen größer werden und wenn Sie durch Ausprobieren, was für Möglichkeiten es gibt, nicht mehr weiterkommen, weil das viel zu lange dauert. Da gibt es so eine Regel, dass man sich einfach überlegt, für jede der beteiligten Zahlen, wie viele Möglichkeiten es gibt, wohin die Zahl abgebildet werden kann. So kommen wir auf die 6 Permutationen. Das ist ein kombinatorisches Argument. Was noch? Was bedeutet der Wortlaut? Eine bijektive Abbildung einer Menge auf sich selbst heißt Permutation. Das ist eine Definition. Ich hätte auch sagen können, eine Abbildung einer Menge A in sich selbst heißt Permutation, genau dann, wenn sie bijektiv ist. Ich hätte auch definieren können, eine Abbildung heißt Permutation, genau dann, wenn Folgendes gilt. Die Abbildung geht von irgendeiner Menge in sich selbst hinein und sie ist bijektiv. Das sind alles nur verschiedene Möglichkeiten, verschiedene sprachliche Möglichkeiten, zu definieren, was eine Permutation ist. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir dann in Zukunft immer einfach nur sagen müssen, Abbildung, was weiß ich, Alpha, Phi, Sigma, ist eine Permutation der Menge M. Wenn ich das jetzt sage, dann wissen wir alle gemeinsam, dass das heißt, aha, die Abbildung geht von der Menge M in sich selbst hinein und sie ist bijektiv. All diese Informationen sind gespeichert in dem Wort Permutation. Auf sich selbst heißt, die Abbildung geht von der Menge in sich selbst hinein. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf diese sprachliche Nuance. Eine Abbildung einer Menge in sich selbst hinein ist nicht automatisch bijektiv. Und je nachdem, mit wem Sie arbeiten, ist eine Abbildung einer Menge auf sich selbst auch nicht automatisch bijektiv. Es gibt allerdings Leute, die das Wort auf mit einer Bedeutung versehen. Das heißt also, dass es sein kann, dass in einer anderen Vorlesung jemand sagt, die Abbildung geht von der Menge A auf die Menge B und dieses auf bedeutet dann, dass die Abbildung surjektiv ist. Das gibt es. Bei mir ist das zwar nicht so, aber trotzdem versuche ich darauf zu achten, dass ich sage, die Abbildung geht in eine Menge hinein, damit dieses Missverständnis gar nicht erst auftritt. Auf sich selbst, in sich selbst heißt einfach nur, Start- und Zielmenge sind die gleiche Menge. Damit ist das dann hoffentlich beantwortet. Was habe ich hier jetzt? Ich habe das Beispiel besprochen, ich habe diese Fragen. Wann genau entsteht... Oh ja, die Frage möchte ich zum Schluss machen, die ist ganz toll. Kann eine Menge das Element unendlich haben? Und wenn ja, ist diese Menge dann unendlich? Haha, das ist auch eine tolle Frage. Was heißt denn haben? Ich vermute, Sie meinen, kann eine Menge das Element unendlich als Element beinhalten? Also gibt es eine Menge, die das Element unendlich enthält? Ja klar, unendlich ist ein Symbol. Natürlich kann ich das in eine Menge stecken. Dann ist das ein Element dieser Menge. Und die Menge ist aber nicht automatisch unendlich. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben hin Mengenklammer auf, unendlich Mengenklammer zu. Dann ist das eine einelementige Menge. Die ist also endlich. Und das einzige Element, was diese Menge enthält, ist das Symbol unendlich. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Sehr lustige Frage. Vielen Dank. Weiter geht's. Sind die Elemente der Menge A, also des Definitionsbereichs, die Argumente? Ja, das kann man so sagen. Wenn man möchte, also wenn man diese Sprache aus der Schule weiterverwenden will, kann man sagen, der Startbereich besteht aus den Argumenten. Das Bild unter Phi ist dann allerdings kein Argument, sondern ein Bild. Das ist eine Beschreibung für den Bildbereich und nicht für den Startbereich. Das Urbild von B... Na, wenn man jetzt sagt, das Urbild, dann beinhaltet das ja schon, dass es nur eins gibt. Genau da wäre ich jetzt schon vorsichtig. Ich lese die Frage mal vor, aber ich sage dann mal, warum ich die schwierig finde, so wie sie formuliert ist. Ist das Urbild von B das Argument zum Wert B? Schwierigkeit 1, Sie sagen das Urbild, es könnte aber mehrere geben. Und Schwierigkeit 2, Sie sagen dann ja auch das Argument, es könnte aber mehrere geben. Deswegen formuliere ich jetzt mal um. Wenn Sie meinen, dass man anstelle des Wortes Urbild auch das Wort Argument verwenden kann, dann würde ich sagen, theoretisch schon. Ich finde es aber im Kontext der Vorlesung unglücklich. Und zwar deshalb, weil bei Argument, jedenfalls so wie ich das Wort jetzt verstehe, einfach nur gemeint ist, Argument ist das, was man in die Funktion einsetzen kann. Und das hat für mich eine andere Bedeutung als Urbild. Denn wenn ich über Abbildung nachdenke, dann denke ich eben gerade nicht an eine Abbildungsvorschrift, in die man irgendwas einsetzt. Ich weiß, dass dieses Denken aus der Schule kommt und dass es auch in vielen Situationen hilfreich ist, so zu denken. Und trotzdem würde ich Ihnen raten, zu versuchen, sich davon zu lösen. Es ist wichtig, dass man sich Abbildungen auch abstrakt vorstellen kann, ohne eine Abbildungsvorschrift, in die man etwas einsetzt. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn man sich an Wörter wie Argument hängt, dass man dann auch bei dieser Vorstellung bleibt, mit Abbildungsvorschriften, in die man was einsetzt. Das ist gefährlich. Es könnte sein, dass Sie dann, wenn Abbildungen abstrakter werden, nicht in der Lage sind, die abstrakten Argumente nachzuvollziehen, weil Sie immer noch an dieser anschaulichen Vorstellung dran sind. Meine Empfehlung ist also, zu versuchen, sich mit diesen neuen Wörtern anzufreunden, sich mit einer abstrakteren Sichtweise anzufreunden und immer da, wo es sinnvoll ist und wo eine konkrete Abbildungsvorschrift dasteht, da ist es überhaupt nicht schlimm, die anderen Begriffe noch im Kopf zu haben, um die Veranschaulichung besser hinzukriegen oder um sich einfach besser vorstellen zu können, wie das aussieht. Wenn Sie merken, dass Sie damit Probleme haben, dann sprechen Sie das bitte an. Das kann im Tutorium sein oder im Workshop, Mathe-Treffpunkt, wo auch immer. Ich kann das verstehen, dass es nicht so einfach ist, sich davon zu lösen, wenn man das jahrelang in der Schule so gemacht hat. Und das ist ein Schritt, der aber wichtig ist, damit Sie zu einem abstrakteren Verständnis kommen. Nächste Frage. Ist es richtig zu sagen, dass die Permutation einer objektiven Zuordnung alle möglichen Zuordnungen von Start zu Zielmenge beschreibt? Fast. Ich würde sagen, ja, wir reden hier über bijektive Zuordnung von Start zu Zielmenge, aber eine Permutation wird es nur dann, wenn Start und Zielmenge gleich sind. Und dann würde ich auch noch sagen, nicht die Permutationen beschreiben alle möglichen Zuordnungen, sondern die Menge aller Permutationen beschreibt die Menge aller möglichen Zuordnungen. Ich versuche mal den Unterschied deutlich zu machen. Nehmen wir wieder eine Menge mit drei Elementen, 1, 2, 3. Jede Permutation dieser Menge ist eine bijektive Zuordnung dieser Menge zu sich selbst. Aber ich habe damit ja nicht automatisch alle möglichen Zuordnungen beschrieben. Wenn ich alle möglichen bijektiven Zuordnungen der Menge in sich selbst beschreibe, dann beschreibe ich auch alle Permutationen, also alle Möglichkeiten, die Elemente in der Menge zu vertauschen. Das Wort Zuordnung ist auch eins, was aus der Schule kommt und was ich hier auch wieder schwierig finde, weil wir nicht definiert haben, was eine Zuordnung ist. Der Witz dessen, was wir hier in der linearen Algebra machen, ist ja gerade, dass wir Abbildung neu und ordentlich definieren, damit wir nicht mit so anschaulichen Begriffen wie Zuordnung arbeiten müssen. Auch hier ist also mein Rat, nochmal zu gucken, was haben wir in der Vorlesung gemacht, an welcher Stelle ist das allgemeiner oder präziser oder abstrakter als das, was in der Schule vorkam, wo gibt es eine Verbindung und an welcher Stelle ist vielleicht die Sichtweise aus der Schule ein bisschen hinderlich. Und die Frage, warum das nur bei Bijektivität funktioniert, die kann ich auch beantworten. Nehme wieder das Beispiel der Menge 1, 2, 3. Ich kann ja auch eine Abbildung dieser Menge in sich selbst definieren, wo ich einfach jedem Element die Zahl 1 zuordne. Dann ist der Startbereich 1, 2, 3. Der Zielbereich ist auch 1, 2, 3. Aber ich treffe nicht alle Elemente im Zielbereich, sondern nur die 1. Das heißt, die Menge der Bilder ist viel kleiner als die ursprüngliche Menge. Und dann ist es nicht sinnvoll, das Vertauschung zu nennen, denn man sieht ja hinterher nur noch die Zahl 1 und die anderen beiden sind sozusagen verschwunden. Deswegen wird das Wort Permutation nur benutzt, wenn die Abbildung bijektiv ist, wenn man also wirklich hinterher wieder die volle Menge hat. Und dann gab es noch die Frage, ob die Komposition von Abbildungen das ist, was in der Schule Verkettung hieß oder Verkettefunktion. Ja, genau. Hintereinanderausführung, Komposition, Verkettung, all das sind unterschiedliche Wörter für die gleiche Sache. Wichtig ist nur zu gucken, wie werden Abbildungen notiert und in welcher Reihenfolge findet Verkettung statt. Einer der Gründe, warum ich meine Abbildung von rechts schreibe, ist der, dass dann die Hintereinanderausführung oder Verkettung genau in der Reihenfolge passiert, wie die Abbildungen da stehen. Und das finde ich viel intuitiver, als wenn man da irgendwas umdrehen muss. Ich glaube, dass ich diesen Zettel jetzt abgearbeitet habe. Vielen Dank für all die Fragen. Das ist gut für mich zu wissen, wo es noch Unklarheiten gibt. Und dann kann ich jetzt, denke ich, schon zur letzten Frage kommen, nachdem ich jetzt auch schon fast 20 Minuten dabei bin. Das ist eine ganz tolle Frage. Wann genau entsteht eine Abbildung? Woher weiß ich, dass es eine Abbildung ist, wenn ich sie nicht zeichnen kann? Danke. Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass man an seine Grenzen kommt, wenn man sich Dinge eben nicht mehr bildlich vorstellen kann. Woher weiß ich, dass es eine Abbildung ist, wenn ich sie nicht zeichnen kann? Genau dafür haben wir die Definition einer Abbildung. Wenn Ihnen also jemand etwas gibt, was aussieht wie eine Abbildung, dann gehen Sie zur Definition, schreiben Sie das, was Sie bekommen haben, formalisiert hin, sodass Sie vergleichen können, ob es mit unserer Definition von Abbildung zusammenpasst. Und dann sehen Sie, ob es eine ist oder nicht. Und Sie müssen nichts zeichnen, keine Bilder, keine Skizzen, keine Funktionsgraphen. Sie können das einfach anhand der Definition einer Abbildung überprüfen. Ich hoffe, dass es die Frage beantwortet. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf der Vorlesung machen, vielleicht auch im Workshop oder so. Ich muss mal gucken. Ich denke mir gerne Sachen aus, die aussehen wie Abbildungen, aber keine sind. Sie werden das garantiert irgendwann im Laufe der nächsten Zeit mal erleben, dass ich versuche, Sie da aufs Glatteis zu führen und dass ich Ihnen irgendwas hinschreibe, was total vertrauenserweckend nach Abbildung aussieht, aber nicht unsere Definition von Abbildung erfüllt. Das wird dann auch was sein, was man schlecht zeichnen kann oder so. Das heißt, Ihre Vorstellung wird Ihnen da nicht weiterhelfen und genau dann werden solche Fragen so wichtig wie die, die Sie hier gestellt haben. Danke für diese Frage. Generell großes Dankeschön für alle Fragen, die Sie mir gestellt haben. Machen Sie bitte weiter so und löchern Sie mich, gerade wenn es darum geht, noch mehr Beispiele anzuschauen oder auch Unbeispiele oder wie man den Unterschied irgendwo erkennen kann bei Begriffen, die Sie noch nicht so verinnerlicht haben. Dann sprechen Sie mich einfach an, denn genau dafür ist dieser Podcast da. Und in diesem Sinne, noch Fragen?